Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Atomwaffen ohne Ausnahme, ohne Ansehen der Regierung geächtet und zerstört werden müssen und dass jeder, aber auch jeder Versuch, solche Waffen zu bauen, zu besitzen und mit ihrem Einsatz zu drohen, mit dem entschlossenen und nicht nur verbalen Widerstand aller zu rechnen hat. Atomwaffen abzuschaffen ist ein Gebot der Überlebensvernunft.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. Neoliberalismus, die Geißel des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin freischaffender Autor und Diplomkaufmann und habe das gleichnamige Buch herausgebracht, das quasi die Basis auch für diese Sendereihe darstellt. In der letzten Sendung haben wir angefangen, den Themenkomplex Kriege und Konflikte sowie den Zusammenhang zwischen diesen und dem Neoliberalismus zu untersuchen. In der heutigen Sendung werden mein Studiogast und ich ein paar weitere Aspekte zu diesem Thema durchleuchten. Wie in Corona-Zeiten üblich, bin ich mit meinem Studiogast per Messenger verbunden, was leider eine nicht ganz optimale Tonqualität zur Folge hat, für die ich mich jetzt schon entschuldigen möchte. Ich möchte diese Sendung gerne eröffnen mit etwas leider sehr Trockenem, mit Statistiken. Mich hat beim Schreiben des Buchs interessiert, ob und in welchem Ausmaß denn Kriege und Konflikte seit dem Beginn der Herrschaft des Neoliberalismus, den man etwa auf das Jahr 1973 datieren kann, zugenommen haben oder ob an dieser Front alles den seit Jahrtausenden üblichen Gang geht. Wenn sogar schon der aktuelle Papst sagt, dass diese Wirtschaft tötet, dann liegt es nahe herauszufinden, zu versuchen, ob es da womöglich einen signifikanten Zusammenhang gibt. Ich muss allerdings zugeben, dass ein solcher bestenfalls als Indiz durchgehen kann, nicht als Beweis, denn die Realität folgt deutlich komplexeren Zusammenhängen als nur den Auswirkungen eines Wirtschaftssystems. Kommen wir nun zu den Zahlen, die übrigens nach völlig anderen Kriterien zusammengestellt wurden als die Zahlen im Buch, die ich in der Statistikseite Statistica entnommen habe. Die Zahlen, die ich hier bringe, haben den Vorzug, über einen größeren Zeitraum zu laufen, denn denen von der Seite Statistica liegen lediglich Zahlen seit 2005 zugrunde. Diejenigen, die ich jetzt vortrage, stammen von PRIO, einem Friedensforschungsinstitut in Oslo. Sie beginnen 1946, also gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, mit 16 bewaffneten Konflikten weltweit, sowohl zwischen Staaten als auch innerstaatlich. 1973, das Jahr der Geburtsstunde des Neoliberalismus, waren es immerhin schon 26 bewaffnete Konflikte weltweit. Und ab da geht es in der Tat stetig bergauf. Ein Zwischenhoch wurde erreicht im Jahr 1991 mit 52 bewaffneten Konflikten. Dann senkt sich das Niveau wieder etwas ab und steigt bis 2016 auf einen neuen vorläufigen Höchststand von 53 bewaffneten Konflikten, deren Anzahl seitdem wieder etwas zurückgeht. Auch wenn wir daraus nicht ablesen können, dass Neoliberalismus an diesem Anstieg eine eindeutige Mitschuld trägt, sicher ist aber, die Friedenspfeife wurde unter ihm auf keinen Fall ausgegraben. Eine weitere Größe dürfte gar noch aussagekräftiger sein für das weltweite Wirken des Neoliberalismus: die Anzahl der weltweit Geflüchteten und Vertriebenen. Hier kann man auf Zahlen des UN-Flüchtlingswerks zurückgreifen und die sind sehr eindeutig. 1973, wie gesagt, das Jahr, in dem Neoliberalismus erstmals in einem Land durchgesetzt wurde, waren 2,9 Millionen Menschen auf der Flucht, was etwa 0,074% der Weltbevölkerung entspricht. 1988 lagen diese Zahlen bereits bei 14,35 Millionen, sprich 0,28% der Weltbevölkerung. Bis 2008 haben sich diese Zahlen mehr als verdoppelt auf 32,5 Millionen, etwa 0,48%. Und bis heute hat sich diese Zahl nochmal mehr als verdoppelt auf 80 Millionen, respektive 1% der Weltbevölkerung. Und kein Ende dieser Entwicklung ist in Sicht. Systematisch wird einer immer größeren Zahl von Menschen die Existenzgrundlage entzogen, auf das einige wenige, wie Armutsberichte von Oxfam beispielsweise zeigen, ungestört gigantische Profite realisieren können. Bevor wir wieder in die Detailfragen eintauchen, muss ich noch ein Thema ansprechen, denn vielen Menschen, die derartige Zusammenhänge aufzeigen, werden sehr rasch als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Auch auf dieses Thema werde ich detailliert in einer eigenen Sendung eingehen. Ein Professor Gabriele Ganser beispielsweise kann ein Lied davon singen. Doch nicht jede Verschwörungstheorie, die als eine solche bezeichnet wird, disqualifiziert sich auch als eine. Natürlich gibt es schwachsinnige Verschwörungstheorien, die einfach purster Blödsinn sind, brauchen wir gar nicht diskutieren, weil es nun wirklich keinerlei Anzeichen für auch nur einen wahren Kern dahinter gibt. Siehe Chemtrails oder die Behauptung der Umvolkung. Aber auch Zusammenhänge, die für die Regierenden unbequem sind, werden gern mal als eine solche bezeichnet. Beispielsweise die These, dass die NSA uns alle abhören würde, war lange Zeit als eine solche Verschwörungstheorie abgestempelt, bis zu den Enthüllungen Edward Snowdens, als aus der Theorie selbst für die Kanzlerin gelebte Praxis wurde. Wann ist eine Verschwörungstheorie eine Verschwörungstheorie? Puristen stehen auf dem Standpunkt, dass jede Behauptung, die nicht nach wissenschaftlichen Kriterien beweisbar ist, automatisch unter diese Kategorie fällt. Doch übersehen diese Leute damit ein rechtsstaatliches Instrument, das man in der Justiz einen Indizienprozess nennt. Für den Fall, dass wir es beispielsweise mit einem Mord zu tun haben, aber alle Spuren auf so geniale Weise vernichtet wurden, dass ein Beweis nicht mehr erbracht werden kann, wäre es unbefriedigend, wenn der Täter oder die Täterin seiner oder ihrer Strafe dadurch entkommen könnte, dass er oder sie besonders perfide und intelligent vorgeht. Daher sind in der Justiz Indizienprozesse möglich, die eine Verurteilung auch dann erlauben, wenn sehr viele Indizien in ein und dieselbe Richtung weisen. Und genau in diese Kategorie fallen die sogenannten Verschwörungstheorien von Herrn Professor Ganser. Beweise existieren nicht, beziehungsweise sie existieren, werden von den Verantwortlichen aber unter Verschluss gehalten. Beispielsweise in der Causa 9-11, in deren offiziellen Untersuchungsberichten wesentliche Aspekte nie veröffentlicht wurden. Zum Beispiel der nur schwer nachvollziehbare Einsturz von World Trade Center 7. Oder überwiegend geschwärzt wurde, wie der Bericht über die Finanzierungshintergründe dieses Terrorattentats. Ganser hat Indizien gesammelt, die alle darauf hindeuten, dass die damalige Bush-Administration wesentliche Aspekte des Anschlags vertuscht hat, aus welchen Gründen auch immer. Mehr als das ohnehin Offensichtliche hat er zwar nicht gesagt, aber das hat allein schon gereicht, ihn als Verschwörungstheoretiker abzustempeln und ihm den Lehrstuhl zu entziehen. Warum so etwas gemacht wird, wird wiederum das Thema einer eigenen Sendung sein. Es sei denn natürlich, man entzieht mir zuvor diesen Stuhl hier. Aber seien Sie darauf vorbereitet, dass wir hier bei einigen Punkten ebenfalls in Ermangelung von eindeutigen Beweisen auf Indizien angewiesen sind. Doch nun zu meinem Studiogast. Uns ist, wie bei der letzten Sendung, zugeschaltet Dr. Alexander Neu, Jahrgang 1969, Bundestagsabgeordneter in der Partei Die Linke und Obmann des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Hi Alex, herzlich willkommen zurück. Freut mich, dass du dir auch für diese Sendung wieder Zeit nehmen konntest. Ja. Kannst du zum Einstieg ein paar Worte zu dir selber sagen? Woher kommst du? Wie kommst du in die Politik und so weiter? Und wie bist du dazu gekommen, dich auf den Themenkomplex Militär zu spezialisieren?
Hallo Ulrich, ja, mein Name ist Alexander Neu. Ich bin für die Linke im Deutschen Bundestag, Außensicherheitspolitik, sitze im Verteidigungsausschuss und komme aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Rheinland, bei Köln-Bonn, einer Kreisverband, Rhein-Sieg-Kreis. Das ist eine Region zwischen Köln und Bonn. Und genau. und sitze seit 2013 im Deutschen Bundestag für die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik. Wie komme ich zur Politik? Ich wurde als Jugendlicher politisiert, war zuerst auch nahe bei den Grünen oder auch bei den Grünen selbst aktiv, bin dann aber von den Grünen weggegangen. Und mein Schwerpunkt, wie gesagt, Außen-Sicherheitspolitik, und kann mich hier ganz diesem Thema widmen, habe das ja auch studiert, Politikwissenschaft, auch hier wieder die Außen-Sicherheitspolitik im Zentrum gehabt. Ja, und freue mich auf das weitere Interview mit dir, Ulrich.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Alex, von Peter Struck stammt der berühmte Satz: Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Du als Verteidigungsexperte der Linksfraktion kannst mir doch ganz bestimmt sagen, welche militärische Bedrohung vom Hindukusch für Deutschland ausgeht.
Ich würde erstmal sagen, keine. Und da möchte ich eine Aussage zitieren von einem ehemaligen Parteivorsitzenden Oskar Lafontaine, der das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Die Perversion dieser Aussage, dass die deutsche Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird, er sagt, es wäre genauso, als würden die Taliban behaupten, dass die afghanische Sicherheit am Rhein verteidigt würde. Also was will ich damit sagen? Wir maßen uns an, jenseits der staatlichen Grenze Deutschlands, jenseits des Westens, weltweit zu intervenieren, um unsere Sicherheit zu garantieren, auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten. Ähnlich sieht man das zum Beispiel mit Blick auf Syrien, ohne jetzt auf Syrien einzugehen, aber man spricht dann, dass die Türkei doch Sicherheitsinteressen im Süden habe. Aber wer spricht von den legitimen Sicherheitsinteressen Syriens, die von der Türkei ja eindeutig in Frage gestellt werden, und zwar massiv in Frage gestellt werden durch militärische Maßnahmen. Aber auf Afghanistan zurückzukommen, nein, also direkte militärische Sicherheitsbedrohung gibt es nicht. Die Al-Qaida, die ja seinerzeit auch in Afghanistan wohl unter ihrem damaligen Führer hatte, die hatte sozusagen eine Unterkunft in Afghanistan, das ist ganz richtig. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass die Taliban durchaus angeboten hätten den Amerikanern, dass die Al-Qaida-Terroristen ausgeliefert werden oder zumindest ausgewiesen werden aus Afghanistan. Das wollte man aber nicht. Man hat Afghanistan bombardiert und gedacht, man könnte Afghanistan innerhalb von wenigen Jahren zu einer Westminster-Demokratie verändern. Und daran ist man ja genauso gescheitert wie die Briten schon in der afghanischen Subkolonie 100 Jahre zuvor oder 150 Jahre zuvor. Und da ist man genauso gescheitert wie die Sowjets in den 80er Jahren, die auch glaubten, dass mit ihrer massiven militärischen Übermacht die afghanischen Widerständler besiegen könnte. Nein, also sind im Prinzip drei Großmächte an Afghanistan gescheitert, das britische Kolonialreich, die Sowjetunion, die danach sogar untergegangen ist, als auch die NATO und somit auch Deutschland. Nein, Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt müssen, wenn überhaupt, Deutschlands Territorium, und da sind wir mit nicht bedroht. Im Übrigen auch nicht von Russland, was immer gerne behauptet wird. Das ist absoluter Nonsens und Quatsch. Und das kann mir auch keiner genau belegen, wenn ich frage, wo genau besteht die Bedrohung. Das ist nicht wirklich beweisbar. Wenn man sagt, Rohstoff Afghanistan, ja, in den späten Nullerjahren wurde dann festgestellt, dass es in Afghanistan doch enorme Rohstoffe wohl wert von 1 Billion US-Dollar geben soll, verschiedene Arten von Rohstoffen. Ich kann mich da auch nicht vertieft drauf jetzt einlassen, weil ich die jetzt nicht kenne. Das heißt, damit haben die Amerikaner oder hat der West natürlich ein nochmal anderes Interesse, ein gesteigertes Interesse an der Kontrolle Afghanistans. Das andere Argument ist eben Afghanistan als strategisches Kreuz in Zentralasien. Also wer Afghanistan beherrscht, beherrscht große Teile Asiens, wird auch gerne gesagt, ein Drehkreuz von Nord nach Süd, von Russland nach Indien, von China nach Europa und so weiter und so fort. Das mag alles sein. Nur ist Afghanistan auch so derart zerstört, also auch mental zerstört. Die Menschen sind seit 40 Jahren im Krieg. Es gibt also unter den Menschen, die jünger als 60 sind, eigentlich keine, die den Krieg nicht erlebt haben, oder jünger als 50 sind, keine, die den Krieg nicht erlebt haben, dass ich mir momentan nicht besonders vorstellen kann, wie weit Afghanistan für den Welthandel eine größere Rolle spielen kann, auch als Drehkreuz nicht. Wer dort irgendwas durchtransportiert, muss ja Angst haben, dass er um die Ecke gebracht wird. Also das hat man ordentlich vergeigt.
Naja, das habe ja nicht wir erfunden, diese Drehkreuz-Argumentation, die stammt ja von einem US-Botschafter, ich weiß nicht mehr genau wo, in welchem Land, namens Newman, also Neumann, geschrieben. Mhm. Der hat es mal so formuliert, dass das Interesse der USA an Afghanistan letztlich sich aus dieser strategischen Position heraus ergibt. Und das war ja lange Zeit für die USA eine Doktrin.
Das mag ja alles sein, dass es auch wichtig ist für die US-amerikanischen Interessen, nur ist Afghanistan so derart zerstört, man will ja jetzt auch abziehen, dass man dieses strategische Drehkreuz gar nicht nutzen kann auf absehbare Zeit. Das will ich ja mit zum Ausdruck bringen. Man hat es also selber gegen die Wand gefahren. Und insofern ist es natürlich ein strategisches Drehkreuz, was aber unmittelbar keinen Nutzen mehr für den Westen, für die USA mit sich bringt.
Das ist noch die Frage, weil letztendlich gibt es ja schon konkrete Verhandlungen darüber hinaus, über das Thema Wiederaufbau von Afghanistan, für welche Zeit auch immer. Und da haben sich die USA ja schon erhebliche Happen an den Rohstoffen Afghanistans gesichert. Der damalige Präsident Karzai hat ja gesagt, also natürlich werden bei der Frage der Verteilung der Rohstoffe oder des Handels mit Rohstoffen die Geberstaaten, das war tatsächlich ein wortwörtlicher Begriff, bevorzugt. Nee. Also der Zugriff auf die Rohstoffe Afghanistans ist für die USA schon mal gesichert.
Das war mir jetzt gar nicht so bekannt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass du das jetzt nochmal eingeworfen hast. Das zeigt aber eben den typisch imperialistischen Charakter der USA. Es wird ein Land zerstört. Und das ist ja ähnlich mit dem Irak. Es wird ein Land zerstört und dann bietet man den Wiederaufbau an für die eigenen Firmen und Gegenzug dafür natürlich die Ressourcen dieses Landes. Das ist eine wunderbare kapitalistisch-imperialistische Politik, die ja auch im Westen, auch in Deutschland ja keine große Kritik erfährt. Im Gegenteil, das nimmt man einfach so hin. Mhm. Und das nehmen ja auch die Grünen so hin oder auch die SPD so hin. Und das findet man ja gar nicht weiter schlimm.
Der Syrienkrieg ist aber ja ein ganz anderes Beispiel. Da geht es ja rein um Fäden innerhalb des Landes, um von Saudi-Arabien gesteuerte religiöse Gruppierungen, die den Präsidenten absetzen sollen und so weiter. Ist das ein Gegenbeispiel für den Rohstoffhunger und die Beteiligung der westlichen Nationen am Kriegen? Weil wir sind ja da auch vertreten, völkerrechtswidrig.
Nun, Syrien ist seit gefühlten ewigen Zeiten, seit den 70er Jahren oder so, ein Verbündeter der Sowjetunion gewesen und auch dem Rechtsnachfolger Russlands. Es gibt auch einen Verteidigungspakt zwischen den beiden Ländern nach Außenzeiten der Sowjetunion. Syrien gehörte unter Bashar nicht zur Einflusszone des Westens. Und somit hatte man auch keinen ökonomischen Einfluss großartig. Es gibt diese Indizien oder auch Gerüchte, die sagen, es sollte eine Gaspipeline über syrisches Territorium nach Europa geführt werden, ins Mittelmeer nach Europa. Das konnte nicht stattfinden, weil die syrische Regierung unter Bashar gesagt hätte, nein, das läuft nicht und das sei jetzt zum Abschuss freigegeben worden. Interessant ist halt immer wieder in diesem Kontext, wie schnell dann Regierungen zum Abschuss freigegeben werden. Hier hatte sich aber der Westen dann doch ordentlich getäuscht in der Widerstandskraft der syrischen Regierung. Ich benutze bewusst nicht den Begriff Regime, weil der Begriff Regime eben ein Diffamierungsbegriff ist für alle Regierungen, die dem Westen sich gegenüber nicht unterwerfen. Mhm. Dann spricht man gerne von Regime. Jedenfalls die syrische Regierung hat sich dem widersetzt. Es wurden dann die innergesellschaftlichen unzufriedenen Kräfte, die es en masse gab und zum Teil auch berechtigt waren, da muss man auch nicht irgendwie das beschönigen, und wo auch die syrische Regierung völlig inadäquat gehandelt hat, aber diese syrischen inneroppositionellen Kräfte wurden natürlich instrumentalisiert durch den Westen und wurden mit Waffen beliefert, bis hin zu Islamisten, also auch Al-Qaida und so weiter. Auch der Islamische Staat wurde ja vom Westen mit durchgepeppert. Eine Zeit lang ging es darum, dass jeder, der in irgendeiner Weise sich gegen die syrische Regierung wendete, Unterstützung vom Westen, und sei es nur diplomatische, verbale Unterstützung, aber eben auch handfeste Unterstützung, finanzielle Unterstützung, Ausbildung, Waffenlieferung und so weiter. Die Türkei hat massiv den IS mit unterstützt und das vom IS besetzte Gebiet, wo der IS dann Öl Erdöl geborgen hat, produziert hat und verkauft hat, abgekauft hat. Es wurde alles wohlwollend in den Augen des Westens gekannt, bis der IS irgendwann dann aus dem Rahmen lief, aus dem Ruder lief und die Kurden begannen abzuschlachten in Syrien und im Nordirak. Da musste man dann irgendwann mal eingreifen. Aber ansonsten war der IS durchaus, agierte er durchaus im Interesse westlicher Geopolitiker. Und hier haben wir die Situation, dass mit dem Eingreifen der Russischen Föderation ab Ende September, Anfang Oktober 2015 das Blatt nochmal gewendet wurde. In Damaskus stand kurz vor dem Fall. Und wäre Damaskus gefallen, also die syrische Regierung unter Bashar, hätten Islamisten Damaskus übernommen, die Regierung übernommen. Das wären dann pro-westliche Vasallen gewesen. Und da sieht man auch wieder eine Ähnlichkeit mit der Ukraine, dass sich der Westen sowohl mit ukrainischen Faschisten und Nationalisten und Patrioten in Anführungsstriche, genauso wie mit Islamisten in Syrien, zusammentut und kooperiert, nur um gegen Syrien, nur um gegen Russland agieren zu können. Das gleiche im ehemaligen Jugoslawien. Dort hat Deutschland auf die faschistischen Kräfte des Zweiten Weltkrieges in Slowenien, in Kroatien, in Bosnien, auch in der Serbisch-Provinz zurückgegriffen, um der serbischen Regierung zu schaden, weil die serbische Regierung zu nah an Russland ist. Das heißt, man hat Russland als ein Feindbild derart fest etabliert, dass jeglicher potenzieller Gegner Russlands oder Serbiens oder Syriens automatisch der Verbündete des Westens ist. Also eine unglaubliche Sauerei, die ja stattfindet. Auch ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man so derart geistig missraten sein kann, eine solche Politik mitzudecken, dass man Islamisten unterstützt.
Aber das passiert ja im Moment auch wieder mit der ganzen Nawalny-Geschichte. Ist ja im Prinzip das gleiche in Grün.
Das gleiche in Grün. Nawalny ist ein rechter, man sagt durchaus ein rechtsradikaler Typ, der in Deutschland wahrscheinlich neben Bernd Höcke wunderbar Platz nehmen könnte oder vielleicht sogar rechts von Höcke noch stünde, wird hier im Westen aufgebaut als der Putin-Kritiker, der Fundamental-Oppositionelle und die größte Gefahr für Putin. Wie groß muss auch der Hass gegenüber die russische Regierung sein, dass man sich mit solchen Gestalten einlässt, sie hier auch in Baden-Württemberg auch noch mit US-Produktionsfirmen einen Anti-Putin-Film produzieren lässt und ihn dann zurückbefordert nach Russland. Nawalny ist natürlich so blöd, dass er sich instrumentalisieren lässt. Er nimmt sich sehr wichtig. Er fühlt sich geschmeichelt. Dafür geht er jetzt ein paar Jahre in den Knast. Ich sage nicht, dass das gut ist. Ich sage nur, wie die Situation läuft. Wie hier im Westen Personen, Gruppierungen übelsten Charakters, übelster ideologischer, menschenverachtender Ideologie instrumentalisiert werden, um die Gegenseite in Anführungsstriche zu schwächen. Und als hätten wir keine anderen Sorgen. Und unsere Sorge ist tatsächlich der Klimawandel und die Umweltverschmutzung, die auf uns zukommt und die wir zum Teil auch stören. Klar. Das sind die wirkliche Herausforderungen und nicht irgendwelche geopolitischen Sandkastenspiele.
Ich möchte mal zurückkommen auf die Rohstoffsituation und unser Interesse dran. Ich habe da ein Zitat aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und zwar aus dem Positionspapier Spezial 166. Heute leben rund 75% der armen Bevölkerung der Welt in rohstoffreichen Staaten. Das heißt, sind reich an Rohstoffen, aber die Bevölkerung hat zum übermäßigen Anteil überhaupt nichts davon.
Ich habe die Zahlen nicht präsent, ich kann es nicht bestätigen. Ich finde es nur immer interessant, dass Staaten, die über Rohstoffe verfügen, häufig unterentwickelt sind, unterentwickelt bleiben, während Staaten, die nicht über Rohstoffe verfügen, wie zum Beispiel Japan oder auch Deutschland. Deutschland ist auch rohstoffarm im Prinzip. Oder auch China. China ist jetzt auch nicht unbedingt das Land, das mit Rohstoffen gesegnet ist, also vor allem nicht mit fossilen Brennstoffen. Dass diese rohstoffarme Staaten eine starke Ökonomie entwickeln können und rohstoffstarke Staaten, wie auch Russland, wie auch Saudi-Arabien, jetzt abgesehen vom Export, eigentlich schwach ökonomisch dastehen.
Warum ich das gebracht habe, es deutet ein bisschen darauf hin, dass wir im Prinzip im Neoliberalismus die Fortsetzung imperialer Kolonialpolitik aus dem 19. Jahrhundert mit modernen Methoden haben. Das Ergebnis zeigt jedenfalls in diese Richtung.
Das würde ich auf jeden Fall teilen, diese Position, diese Analyse, die du sagst, mit modernen Methoden und auch mit moderner Kommunikation. Vor 100 Jahren ging es darum, ich sage das mal jetzt so in die Kamera, da mussten die Schwarzen ja erstmal Kultur beigebracht werden. Deshalb musste man intervenieren in Afrika und Kolonien schaffen, um die Schwarzen zu kultivieren. Heute muss man sie demokratisieren. Die Nicht-Europäer, die nicht-weißen Kulturen. Das ist ein anderes Wort für die gleiche Sache, nämlich es geht letztendlich um Unterwerfung. Und das wird dann ein bisschen rhetorisch geschmückt mit dem Anspruch, dass man ja aus humanitären Gründen, aus Demokratie exportierenden Gründen mal nachhelfen muss.
Es kommt nicht darauf an, den Menschen der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Jean Ziegler.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Alex, kannst du dich an die E-Mail-Affäre um Hillary Clinton vor etwas mehr als 4 Jahren erinnern?
Ja, das ist mir durchaus bekannt.
Ja, weißt du, worum es da eigentlich ging? Was wurde ihr da vorgeworfen?
Also es wurde ihr vorgeworfen, dass sie seinerzeit ihren Privataccount genutzt hätte, um politische Informationen auszutauschen. Und das ist dann wohl irgendwie geknackt worden. Ich weiß nicht, ob man die Russen dahinter vermutet, aber es wird häufig gesagt. Jedenfalls ist das dann bei WikiLeaks dann auch gelandet und die haben es dann auch veröffentlicht. Und genau, die genauen Inhalte dieser Mails kenne ich jetzt nicht. Das müsstest du mir vielleicht nochmal sagen. Und dann können wir dann weiter in die Diskussion gehen.
Da gab es mehrere. Also die eine, was die USA als großen Skandal aufgearbeitet haben, das ist die Medien in den USA. Das war eine Federalist-Wirtschaft-Geschichte, dass nämlich Hillary Clinton in Staatsaufträgen Firmen von ihrem Mann Bill Clinton bevorzugt hätte. Und das war für die USA durchaus eine ziemlich heftige Eröffnung. Aber die für mich interessantere Geschichte war, die habe ich dann auch bei WikiLeaks selber nachgelesen, das war, dass die Hillary Clinton, die damals ja Außenministerin der Obama-Administration war, auch einiges über den Angriff in Libyen geschrieben hat, in dem ein gewisser Oberst Gaddafi hochfiel. Du hast ja Libyen schon erwähnt. Kannst du zudem noch ein bisschen was aus der Erinnerung sagen, diesem Angriff, wie der abgelaufen ist?
Das wurde ja seinerzeit, kam es ja auch im Rahmen des arabischen Frühlings auch in Libyen zu Unruhen und zu Kämpfen. Und es wurde dann, ich glaube, im Blick auf Ostlibyen, Benghazi oder wie diese Region heißt, davon ausgegangen, dass eine massive humanitäre Menschenrechtsverletzung, eventuell sogar ein Genozid, zu befürchten sei, in Verantwortung durch die Truppen von Gaddafi, also die staatliche Armee. Und man hatte dann im Westen, insbesondere Frankreich, hatte dafür geworben, zu intervenieren. Es gab dann auch einen UN-Sicherheitsratsbeschluss mit dem Hinweis auf R2P, also Responsibility to Protect, die Verantwortung zu schützen. Übersetzt. Das heißt ein Interventionsrecht, was bis heute nicht völkerrechtlich etabliert ist, aber seinerzeit vom Sicherheitsrat genutzt wurde und die Staaten, die es dann umgesetzt haben und darauf gedrängt haben, zuallererst Frankreich, Italien und im Schlepptau die USA. Die Deutschen haben ja nicht mitgemacht, weil der damalige Außenminister Westerwelle das nicht wollte. Da war mal klug, dass er das nicht wollte. Jedenfalls haben sie natürlich dann auch nicht nur diese angeblich humanitäre Katastrophe oder diesen Genozid, der angeblich drohte, abgewendet mit massiven Luftangriffen, sondern haben gleich die Regierung Gaddafi auch abgesetzt, also den klassischen Regime-Change, an dessen Ende er von eigenen Leuten, also von libyschen Oppositionellen, getötet wurde auf brutale Weise. Nun war Gaddafi sicherlich ist auch kein Lämmlein, auch er hat wohl eine ganze Menge auf dem Kerbholz. So ist das bei Despoten einfach. Die Frage ist nur, inwiefern der Westen sich das Recht herausnimmt, einen Regime-Change von außen mit zu befördern und der danach nochmal verbrannte Erde hinterlässt. Denn Libyen ist bis heute nicht mehr auf die Beine gekommen. Libyen ist ein totaler Failed State wird es auf absehbare Zeit auch bleiben, weil weiterhin westliche Interessen bisweilen widersprüchliche westliche Interessen dort agieren. Also die Türkei auf der einen Seite, Frankreich auf der anderen Seite, dann mischt Russland mit, dann mischen die USA mit. Das heißt, es ist ein typisches Objekt Libyen, wie es auch Syrien sein sollte, wie es auch Irak war, ein Objekt der internationalen Politik, der internationalen Mächtekonstellation. Und auf die Menschen nimmt man da keine Rücksicht. Aber auch mit Blick auf Libyen wurde wieder auch von deutschen Parteien, insbesondere den Grünen, der Menschenrechtsimperialismus und der Menschenrechtsbellizismus praktiziert. Und das hat sich bei denen leider nicht geändert, trotz aller Erfahrungen, die damit gemacht worden sind.
Jetzt ist aber natürlich die interessante Geschichte die, dass als Gaddafi noch in Amt und Würden war, die Menschenrechte ganz wichtig waren, aber nachdem Libyen ein Failed State war, plötzlich überhaupt niemanden mehr interessiert haben. Ich möchte gerne mal eine kleine Sache einwerfen, die auch mit einem Zitat aus dieser E-Mail von Hillary Clinton übersetzt natürlich. Und zwar, was allgemein nicht so bekannt war, ist, dass Oberst Gaddafi, also ich habe keine Sympathien für den Mann, aber er hatte Pläne, Libyen und einige andere nordafrikanische Staaten aus dem Einfluss Frankreichs herauszuholen, und zwar aus dem wirtschaftlichen Einfluss Frankreichs. Libyen stand nämlich bis damals und bis heute übrigens in Abhängigkeit von dem sogenannten CFA-Franc. Das ist eine Leitwährung, die in keinem Geldbeutel zu finden ist, aber der Handel zwischen Nordafrika und Europa beispielsweise abgewickelt wird. Und der CFA-Franc ist gekoppelt an den Euro heute. Und Libyen wollte sich davon abhängig machen und hat Gold gesammelt. 143 Tonnen waren es insgesamt. Und wollte damit den Golddinar einführen. Und Hillary Clinton schreibt dazu: Dieses Gold war bereits vor der aktuell stattfindenden Rebellion angesammelt worden und sollte dazu verwendet werden, eine panafrikanische Währung auf der Basis des libyschen Golddinars zu etablieren. Der Plan war es, den französischsprachigen Ländern Afrikas eine Alternative zum CFA-Franc zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Hillary wusste das im Vorfeld. Und das Gold, Gaddafi hat davon ein paar 5-6 Tonnen, glaube ich, noch verkauft. Übrigens eine ähnliche Menge Silber, die auch noch dazu gehörte, weiß nicht, wozu er das verwendet hat, aber der überwiegende Teil war noch da und sollte diese Währung stützen. Nach dem Angriff der USA hat von diesen Goldreserven nie wieder jemand was gehört. Aber der Plan war gescheitert. Von dem Golddinar, von dem libyschen, war danach keine Rede mehr. Ja, ist die Frage. Ist ein Indiz. Es reicht nicht als Beweis, oder?
Nein, es reicht nicht als Beweis, aber bei Gaddafi muss man sagen, hat er in den früheren Jahren schon einmal versucht, einen panarabischen Zusammenschluss herbeizuführen, was aber aus mir nicht bekannten Gründen jetzt gescheitert ist. Und dann hat er das Gleiche mit Afrika versucht, also eine größere Eigenständigkeit einer Region vom Westen, eine Unabhängigkeit. Nun ist er in den 50er, 60er Jahren bis in die 70er Jahre hinein Afrika weitgehend formal in die Unabhängigkeit entlassen worden, also entkolonialisiert worden. Formal, ich denke mal, du weißt, was ich damit sagen will, ist eben nicht faktisch der Fall. Richtig, man hat neue Verfahren gefunden, neue Strukturen gefunden, wie man diese Länder denn doch unter Kontrolle halten kann. Und dazu gehört eben auch die Frage von Währungen. Und da ist so die französische Währung, die du gerade angesprochen hast, genauso wichtig wie der Dollar als Leitwährung für die Welt. Sind da durchaus ganz, ganz knallharte Instrumente, mit denen man andere Länder auch kontrollieren kann, mit denen man den Handel kontrollieren kann, indem man die Banken anweist, keine Überweisungen mehr zu machen. Das kriegt ja auch gerade Iran zu spüren, das kriegt ja Syrien zu spüren, das kriegt ja selbst Russland zu spüren. Wer die Dominanz über die Leitwährung hat, der kann ganze Länder erwürgen, erdrosseln. Das findet ja auch gerade statt. Und was Gaddafi wollte, er wollte eine stärkere Unabhängigkeit. In dieser Frage war er sogar recht progressiv, Gaddafi. Dass er eine Unabhängigkeit wollte, er war auch progressiv in der Frage von Staatlichkeit. Nicht die Stämme haben das Sagen, sondern der Staat als äußerer Rahmen. Und mit dem Anspruch, eine Unabhängigkeit des afrikanischen Kontinents herbeizuführen, hat er sich natürlich genau in die Nesseln gesetzt. Das war sein Todesurteil, wie auch bei anderen Politikern es ein Todesurteil auf dem Kontinent, auf dem schwarzafrikanischen Kontinent gewesen ist. In dem Moment, wo die Unabhängigkeit anvisiert wurde, waren sie auch präsentiert, Teller abgeschossen zu werden. Und also, das zeigt eben, dass diese kolonialen Ambitionen des Westens bis heute ja nicht aufgehört haben. Man versucht es nur geschickter zu machen. Und mit der Frage von Währung, Leitwährung, kann man das ganz geschickt machen. Die Öffentlichkeit versteht es halt nicht. Man versteht nicht, wie es funktioniert. Das ist etwas anderes, als wenn man mit Kampfflugzeugen eine Region bombardiert, unter Kontrolle hält, kann man das mit diesen Währungen einfach weniger verstehen.
Also Fazit, sich dem Neoliberalismus entgegenzustellen, ist nicht gut für die Gesundheit.
Ja, es kann zumindest lebensverkürzend wirken. Also pass auf mit deinem Beitrag.
Bevor wir in den nächsten Themenkomplex einsteigen, gibt es erst einmal einen Ohrwurm, der vor allem Kapitalistenohren wurmt. Georg Kreisler mit dem Kapitalistenlied aus dem Jahr 1975. Zu unserem nächsten Thema, Konflikte aufgrund des weltweit wachsenden Widerstands gegen westliche Politik, gönne ich Alex jetzt eine kleine Pause und mache eine Premiere. Ich lese einfach ein Kapitel aus dem Buch »Die Diktatur des Monetariats«. Ein traditionelles Magazin US-amerikanischer Provenienz, das den Finger mit einer solchen Deutlichkeit in die Wunde legt, wie der Artikel über Boko Haram in der National Geographic vom September 2014, ist eine absolute Rarität, die durchaus eine Erwähnung wert ist. Doch selbst trotz der gelungenen Analyse, die eigentlich erforderlichen gedanklichen Konsequenzen fielen in dem Artikel, wie in westlichen Medien durchaus nicht unüblich, leider unter den Tisch. Der Verdienst des Artikels liegt darin, anschaulich und mit Fakten und Beispielen belegt, am Beispiel der Terrorvereinigung Boko Haram darzustellen, warum radikal-islamische Gruppierungen von Afrika bis Fernost einen solchen Zulauf erfahren, dass sie letztlich sogar in der Lage sind, ganze Staaten wie Nigeria, den Irak oder Syrien herauszufordern und womöglich in die Knie zu zwingen. Insbesondere zeigt der Artikel, dass es nur vordergründig um Religion oder religiösen Wahn geht. Die Wahrheit steckt wesentlich tiefer, sie ist bedrohlicher und potenziell tödlicher. Wenn es nicht um Religion geht, worum geht es dann? Es geht natürlich um Geld, um Wirtschaft, genauer um die Verteilung der Erträge. Dies betrifft Länder auf der einen Seite, steigender Wohlstand in reichen Ländern, steigende Verelendung in armen, und Bevölkerungsgruppen innerhalb von Ländern auf der anderen Seite, Stichwort Armutsschere. Zurück zum Artikel. Nigeria sei der fünftgrößte Erdölexporteur der Welt, heißt es dort. Dennoch leben 2/3 der Bevölkerung in Armut, insbesondere im überwiegend muslimisch geprägten Norden des Landes. Mit anderen Worten, Reichtum wäre zwar da, kommt bei den allermeisten Bewohnern des Landes aber nicht an. Unterernährung und daraus resultierende Degeneration wären an der Tagesordnung. Korruption fördert Ungerechtigkeiten am laufenden Band, Stammes- und religiöse Fäden sorgen für ein Klima der ständigen Bedrohung. Und wer tut etwas dagegen? Wer interessiert sich dafür? Die Weltpolizei USA? Die UN? Der Papst? Frau Merkel? Falls ja, sind deren Stimmchen in diesem Fall jedenfalls so leise, dass sie nicht gehört werden. Was tun die Betroffenen also? Das Natürlichste der Welt, das, was alle Unterdrückten schon immer getan haben. Sie organisieren sich. Sie scharen sich um Leute, die ihnen zuhören und ihnen versprechen, sie in eine bessere Welt zu führen. In diesem Fall Islamisten. Und wie reagieren die etablierten Regierungen? Mit noch mehr Waffen, Restriktionen, Gewalt. Und sie können dabei auf die Hilfe der westlichen Nationen und auf unsere berechtigte Entrüstung pochen, wenn beispielsweise 276 unschuldige Schulmädchen entführt und als Sklavinnen verkauft werden sollen. Keine Frage, solche Taktiken sind absolutes No-Go. Doch so verhärten sich die Fronten. Das eigentliche Problem, nämlich dass weite Teile der Bevölkerung in immer noch elenderen Zuständen und ohne jegliche Perspektive für sich oder die Kinder überleben müssen, während andere, wenige, gar nicht wissen, wohin mit ihrem Reichtum, dieses Problem wird von niemandem angegangen. Daher muss man kein Prophet sein, um zu sehen, wohin diese Entwicklung zwangsläufig führen muss. Zur Ausweitung von Gewalt, zu einer Spirale der Kriege, der Konflikte, des Tötens und der Unterdrückung, die niemand mehr kontrollieren oder beherrschen kann. Aber warum bilden ausgerechnet Islamisten, also radikale Muslime, die Keimzelle für eine internationale, gewaltsame Gegenbewegung gegen den Neoliberalismus? Nun, zum einen hat Vertrauen in den Islam schon einmal dazu geführt, dass die USA und ihre Verbündeten vorgeführt wurden und eine Nation dadurch ihre politische und ökonomische Unabhängigkeit erlangt hat. Ich beziehe mich hier konkret auf die Geschichte des Iran, in dem alles in unserem Sinne ordentlich geregelt war, bis Ayatollah Khomeini 1978 die Macht übernahm. Wer mit der jüngeren Geschichte des Iran nicht vertraut ist, mag sich den Roman Eskander der Schriftstellerin Siba Shakib zu Gemüte führen. Die abwechslungsreich und spannend geschriebene Geschichte eines persischen Forrest Gumps, der uns als ungebildeter, aber nicht dummer Simpel durch die Zeit von der britischen Beherrschung Irans Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die Zeit der Revolution durch Khomeini führt. Immer waren es andere, die am persischen Öl verdient haben, überwiegend Briten, Russen, Amerikaner. Und die haben sich teilweise durchaus mit Gewalt genommen, was sie wollten, bis hin zum Staatsstreich der CIA gegen die Regierung des ersten demokratisch gewählten Premierministers Mossadegh im Jahr 1953. Irgendwann im Jahr 1978 lief das Fass unter den Unterdrückungsmethoden des US-hörigen Schahs über und unter der Führung des Ayatollah Ruhollah Khomeini wurde der Iran zu einer islamischen Republik umgebaut. Ob sich das Leben für die Millionen Iraner damit wirklich verbessert hatte, vermag ich nicht zu beurteilen. Die sichtbare Tatsache jedoch blieb, dass der Iran sich mit Hilfe eines islamischen Gelehrten, der damals übrigens bereits von der Utopie eines islamischen Staats sprach, mithin also mit Hilfe des Islam aus dem Zugriff der allmächtigen USA befreite. Einige der Lehren des Ayatollah waren offensichtlich auch in anderen islamischen Ländern gehört worden. Warum ausgerechnet Ayatollah Khomeini? Warum heute die Gruppen Al-Qaida, IS oder Boko Haram? Warum islamistische Gruppierungen? Zum einen, weil der Islam vor Ort ist. Zum anderen aber auch, weil der Islam nicht nur eine Religion ist. Er ist ein Gegenentwurf zu unserem westlichen Weltbild, zu unserer Wirtschaftsordnung. Der Islam verspricht die Gleichheit der Menschen vor Gott, vor islamischen Gerichten und Regierungen. Laut Islam soll den Armen nicht genommen, sondern gegeben werden. Ganz das Gegenteil neoliberalen Wirkens. Wenn der Islam kommt, kommt Gerechtigkeit. Welch Verheißung in den Ohren derjenigen, denen nichts geblieben ist, nicht einmal die Hoffnung, dass es den eigenen Kindern einst besser gehen wird, wenn sich nicht etwas drastisch ändert. Die Führer islamistischer Gruppen versprechen eben solche Änderungen und sie handeln. Ob die versprochenen Segnungen, Gleichheit, Gerechtigkeit, Ende der Armut, kommen werden, ob das Gesellschaftssystem des Islam im großen Stil funktionieren kann, sei mal dahingestellt. Ich weiß es nicht. Kann es mir offen gestanden auch nicht vorstellen. Unter den Muslimen gibt es ebenso viele Gierige, Geizige und Machthungrige wie in jedem anderen Kulturkreis auch. Korruption gehört nicht zu den Untugenden, die beispielsweise im Osmanischen Reich oder in anderen islamischen Ländern abgeschafft worden wären. Ganz im Gegenteil. Der Islam dürfte als Gegenentwurf zum Kapitalismus meines Erachtens mindestens ebenso eine Bauchlandung hinlegen wie der Kommunismus bzw. das, was man so genannt hatte. Für kurze Zeit mag er den Entrechteten in den genannten Regionen Hoffnung geben. Wohl deshalb erfuhr er nicht die unbeträchtliche Unterstützung. Der Koran, beispielsweise eine pervertierte Version seiner Botschaft, wird zum greifbaren Symbol im Kampf gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit, mithin gegen die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. gegen den kapitalistischen Westen.
Die Zeit ist leider wieder viel zu schnell vergangen. Wir müssen uns für heute leider verabschieden. Danke dir, Alex, dass du in den letzten beiden Sendungen bei uns warst. Und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder.
Ja, vielen Dank, Ulrich. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele Menschen in deinem Umfeld das Interview hören und sich somit ein weiteres Bild machen können, ein Bild der Aufklärung. Vielen Dank.
Danke dir.